Einige der Fremen begannen nun, sich in einem bestimmten Winkel aufzustellen, während die Luft von Geräuschen erfüllt wurde. Maschinen liefen knirschend an. Die Unterwelt erwachte zu einer neuen Art von Leben. Am Ende der Höhle entdeckte Paul eine Reihe von Käfigen, die an der Felswand befestigt waren und in denen sich kleinere Tiere befanden.
»Sie haben richtig erkannt, wo wir uns befinden«, sagte Kainz. »Für welchen Zweck würden Sie einen solchen Ort benutzen, Paul Atreides?«
»Um diesen Planeten für Menschen bewohnbar zu machen«, erwiderte Paul.
»Vielleicht helfe ich ihm aus diesem Grund«, dachte Kainz.
Das Geräusch der Maschinen verstummte abrupt und machte einer Stille Platz. Aus den Käfigen kamen quäkende Laute. Aber auch sie verstummten, als hätte jemand sie abgeschaltet. Paul richtete seine Aufmerksamkeit auf die Tiere. Es handelte sich um braunhäutige Fledermäuse, die von einer automatischen Fütterungsanlage, die sich quer über die Felswände bewegte, ernährt wurden. Ein Fremen erschien aus einem im Dunkeln liegenden Teil der Höhle und sagte zu Kainz:
»Liet, der Feldgenerator arbeitet nicht mehr. Das bedeutet, dass wir uns im Moment nicht vor Detektorstrahlen schützen können.«
»Lässt sich der Schaden beheben?« fragte Kainz.
»Es wird eine Weile dauern.«
Der Mann zuckte mit den Schultern.
»Hm«, brummte Kainz. »Dann müssen wir eben ohne die Maschine auskommen. Stellt eine Handpumpe auf, damit wir Luft von draußen bekommen.«
»Wird gemacht.«
Der Mann verschwand. Kainz wandte sich wieder Paul zu.
»Sie haben eine gute Antwort gegeben.«
Jessica fiel ein gewisser Ton in Kainz' Stimme auf. Er war es gewohnt, Befehle zu erteilen und hatte wie ein Adliger gesprochen. Und außerdem war ihr nicht entgangen, dass der Fremen ihn mit dem Namen Liet angesprochen hatte. Liet war also Kainz' alter Ego, wenn er sich unter den Fremen aufhielt. Der Planetologe hatte also noch ein zweites Gesicht.
»Wir sind Ihnen für Ihre Hilfe sehr dankbar, Dr. Kainz«, sagte sie.
»Hm«,
machte Kainz.
»Wir werden sehen.«
Er nickte einem seiner Leute zu und sagte:
»Gewürzkaffee, Shamir, in mein Arbeitszimmer.«
»Sofort, Liet«,
erwiderte der Angesprochene. Kainz wies auf eine in den Felsen gehauene Tür in der Seitenwand.
»Darf ich bitten?«
Jessica nickte und sah, dass Paul Idaho mit der Hand ein Zeichen gab, das bedeutete, er solle hier Wache halten. Der Gang, der nicht länger als zwei Schritte lang war, führte durch eine schwere Tür in ein quadratisches Büro, das von goldenen Glanzgloben erhellt wurde. Als sie die Schwelle überschritt, ließ Jessica eine Hand über die Türfüllung gleiten. Überrascht stellte sie fest, dass sie aus Plattstahl bestand. Nach drei Schritten blieb Paul in der Mitte des Zimmers stehen und legte sein Bündel auf den Boden ab. Er sah sich forschend um. Hinter ihm schloss sich die Tür. Der Raum war etwa 8x8 Meter groß. Seine Wände bestanden aus natürlichem Fels von senfbrauner Farbe, von denen eine mit metallenen Regalen bedeckt war. Ein niedriger Tisch mit einer Milchglasplatte beherrschte den Mittelpunkt des Raums. Vier Suspensorstühle standen um ihn herum gruppiert. Kainz umrundete Paul und rückte für Jessica einen Stuhl zurecht. Sie nahm Platz und beobachtete, wie ihr Sohn der neuen Umgebung seine Aufmerksamkeit schenkte. Paul blieb noch stehen. Seine Sinne verrieten ihm, dass der leise Luftzug, den er verspürte, aus der Richtung der Regale kam. Offenbar war irgendwo dahinter ein geheimer Fluchtweg verborgen.
»Wollen Sie sich nicht setzen, Paul Atreides?«
fragte Kainz. »Wie sorgfältig er es vermeidet, mich mit meinem Titel anzureden«, dachte Paul. Er nahm den Stuhl und setzte sich schweigend. Auch Kainz nahm nun Platz.
»Sie spüren also auch, dass man aus Arrakis ein Paradies machen könnte«,
begann er.
»Aber andererseits sehen Sie selbst, dass der Imperator keine anderen Interessen verfolgt, als seine Schergen herzuschicken, damit sie diese Welt ihres Gewürzes berauben.«
Paul streckte die Hand aus, an deren Daumen der herzogliche Siegelring steckte. »Sehen Sie diesen Ring?«
»Natürlich.«
»Und Sie kennen seine Bedeutung?«
Jessica drehte sich nach ihrem Sohn um.
»Ihr Vater liegt tot in den Ruinen von Arrakeen«,
entgegnete Kainz.
»Technisch gesehen sind Sie sein Nachfolger.«
»Ich bin ein Soldat des Imperiums«, sagte Paul. »Das heißt, ich bin technisch gesehen ebenfalls ein Scharge.« Kainz' Gesicht verdüsterte sich.
Obwohl die Sardaukar des Imperators noch über dem Leichnam ihres Vaters stehen?
Die Sardaukar haben nichts mit dem legalen Ursprung meiner Autorität zu tun, erwiderte Paul.
Arrakis hat seine eigene Art zu bestimmen, wem hier die Herrscherkrone gebührt,
versetzte Kainz. Jessica, die sich dem Planetologen zuwandte, dachte, dieser Mann besteht aus Stahl. Aus dem Stahl, den wir unbedingt brauchen. Paul begibt sich in Gefahr, wenn... Paul sagte, die Sardaukar, die sich jetzt auf Arrakis aufhalten, beweisen, wie sehr der Imperator meinen Vater gefürchtet hat. Und jetzt werde ich dem Padischer Imperator zeigen, dass er wirklich einen Grund hat, die...
Junge!
Fiel ihm Kainz ins Wort.
Es gibt Dinge, die du nicht...
Sie werden mich in Zukunft mit Sire oder Milord ansprechen, sagte Paul. Vorsichtig, dachte Jessica. Kainz starrte Paul an. Es blieb Jessica nicht verborgen, dass sein Blick eine Mischung aus Verehrung und Amüsiertheit gleichzeitig beinhaltete.
Sire,
murmelte Kainz. In den Augen des Imperators, fuhr Paul fort, stelle ich einen Störfaktor dar. Ich störe alle, die beabsichtigen, diesen Planeten unter sich aufzuteilen. Und so wahr ich hier sitze, ich habe die Absicht, auch weiterhin der Kloß in ihrer Kehle zu sein. Der Kloß, an dem sie eines Tages ersticken.
Gerede,
sagte Kainz. Paul starrte ihn an. Plötzlich sagte er, es gibt hier auf Arrakis eine Legende. Nach ihr wird eines Tages der Lisan al-Gaib kommen, die Stimme der Außenwelt. Und sie wird die Fremen in das Paradies führen. Ihre Leute haben...
Aberglauben,
entgegnete Kainz. Vielleicht, gab Paul ihm recht. Vielleicht aber auch nicht. Manchmal haben Aberglauben seltsame Wurzeln.
Sie haben einen Plan, erwiderte Kainz. Das merkt man.
Sire, könnten die Fremen mir einen hundertprozentigen Beweis dafür liefern, dass sich hier tatsächlich Sardaukar in den Uniformen der Harkonnen herumtreiben?
Kleinigkeit.
Der Kaiser wird wieder einen Harkonnen auf Arrakis an die Schaltstellen der Macht bringen, fuhr Paul fort. Vielleicht sogar das Ungeheuer Raban. Soll er. Sobald er sich dadurch selbst ans Messer geliefert hat, soll er mit der Möglichkeit rechnen, sich vor dem Landsrat zu rechtfertigen. Und dort soll er zu erklären versuchen, wie...
Paul, sagte Jessica.
Vorausgesetzt,
warf Kainz ein,
dass der Landsrat ihre Beschwerde akzeptiert. Und auch dann kann die Sache nur einen Ausgang haben. Einen allgemeinen Krieg zwischen dem Imperator und den Hohen Häusern.
Chaos, bekräftigte Jessica. Ich wäre bereit, sagte Paul, mich mit dem Imperator in Verbindung zu setzen und ihm zu diesem Chaos eine Alternative aufzuzeigen. Jessica sagte trocken, du willst ihn erpressen?
Das ist eines der Werkzeuge der großen Politik,
gab Paul zurück. Seine Stimme klang bitter. Er hat keinen Sohn, nur Töchter. Du würdest nach dem Thron streben? Fragte Jessica.
Der Imperator hätte keine andere Wahl, wenn er verhindern will, dass sein Reich in Schutt und Asche gelegt wird, meinte Paul. Er wird ein solches Risiko nicht eingehen. Ein verzweifeltes Spiel, das Sie da projizieren, sagte Kainz.
Was fürchten die hohen Häuser des Landrats am meisten? Fragte Paul. Sie fürchten genau das, was jetzt auf Arrakis geschehen ist. Dass die Sardaukar über sie hereinstürmen und einen nach dem anderen erledigen. Das ist überhaupt der Grund, warum der Landsrat existiert. Nur das hält die große Konvention zusammen. Nur in ihrer Gesamtheit haben sie die Chance, sich dem Imperator gegenüber zu behaupten.
Aber sie sind...
Genau davor haben sie Angst, beharrte Paul. Das Wort Arrakis könnte für sie zu einem Schlachtruf werden. Sie alle würden sich in meinem Vater wiedererkennen, den sie von der Herde trennten und ermordeten. Kainz fragte Jessica,
geben Sie diesem Plan eine Chance?
Ich bin kein Mentat, erwiderte sie.
Aber Sie sind eine Bene Gesserit.